Hallo und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Die Liga läuft, die Champions League startet, Thomas Müller schießt in Vancouver einen Hattrick an seinem Geburtstag und wir sind Basketball-Europameister. Das ist doch auch schön. Ja, es ist viel los und ja, wir schnacken heute unter anderem über das aktuelle Geschehen in Mainz, Dortmund, Köln, Hamburg und München. Und er ist dabei bei der wilden Reise quer durch Deutschland, der Mann, den ich immer als Anhalter mitnehmen würde, Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Vielen Dank. Diesmal musste ich den Daumen nicht rausstrecken. Wir waren einfach so verabredet.
Ja, sehr
gut. Auch in Ordnung.
Ja, sehr. Ja, genau.
Bevor wir auf die vielen Themen kommen, lass uns noch mal ganz kurz eine Sache vorab ansprechen, nämlich wir haben die zweite Trainerentlassung in der Bundesliga. Nach dem dritten Spieltag sind schon zwei Trainer raus. Das ist schon auch ungewöhnlich.
Und vor allem ein Mann, den du ja getippt hattest, Jens, als erste Trainerentlassung. Also es hat ja wirklich nicht viel gefehlt. Also ich leide ein bisschen mit dir.
Ja, also das hätte mir in meinem Tippspiel 10 Punkte beschert, hier in meinem, das ich mit meinen Cousins habe. Und ich, also, wenn der Simon Rolf es nicht so blöd daneben gelegen hätte, dann wäre das jetzt meins gewesen. Aber jetzt muss ich mir das eben durch gute Tipps, muss ich mir das holen oder mir den Wanderpokal holen, den wir da immer aus.
Nur zur Einordnung, wenn du 10 Punkte für so eine Trainerentlassung kriegst, was bekommst du für ein richtig getipptes Ergebnis an Punkten?
3 oder 5.
Okay, aber auch
Tendenz ist dann auch nochmal irgendwie ein Punkt und nix ist natürlich nix. Und witzig ist, dass zweimal jetzt quasi der SV Werder Bremen für einen Rauswurf
verantwortlich
war. Und ich habe mal geschaut, jetzt das kommende Wochenende spielen die Bremer gegen den SC Freiburg. Also, Julian Schuster, sorry, ne? Das war's.
Schade,
jetzt war eine schöne Zeit als Bundesliga-Trainer. Ja. Hast du gut gemacht eigentlich als Nachfolger von Christian Streich, aber am Wochenende geht's dann wohl zu Ende.
Well. Alle Dinge müssen mal enden. Das muss auch Stefan Raab mal begreifen, habe ich die Tage irgendwie gesehen. Stefan Raab Show, Comeback hast du gesehen, Jens?
Ach nee.
Ich habe mir mal ein paar Minuten auf YouTube angeguckt und habe mir auch gedacht, es ist vorbei. Es ist vorbei. Manchmal muss man dann einfach auch gehen, wenn es nicht am schönsten ist.
Nee.
Er tut sich keinen Gefallen damit. Wie komme ich darauf? Ich habe keine Ahnung. Lass uns lieber über Mainz sprechen, komm.
Genau. Mainz hat, und da können wir den Bogen nochmal schlagen zu den Gladbachern. Mainz hat, wie Gladbach, nur einen Punkt nach 3 Spielen auf dem Konto. Mhm. Und so langsam merkt man, dass bei den Mainzern die Unzufriedenheit sich einschleicht. Nadim Amiri hat sich nach der Niederlage der 05er zu Hause gegen RB Leipzig mal so richtig Luft gemacht. Er sagte, wir haben zu wenig Qualität auf den Platz gebracht heute. Wir haben nicht die Qualität im Kader wie Leipzig in der Breite. Ja, okay, soweit so gut. Ne? Da kann man ihm ja eigentlich zustimmen, dass wir eben nicht die Qualität wie Leipzig haben. Das ist ja noch in Ordnung. Aber er schaltet noch einen Gang hoch. Er sagte, uns fehlen 1 bis 2 Killer vorne, die auch mal die Chancen reinmachen. Wir sind im Großen und Ganzen momentan nicht gut genug.
Und er präzisiert das ja noch ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja.
Und er sagt, wir hatten letztes Jahr einen Johnny, wir erinnern uns, Johnny Burkhardt, der 18 Tore gemacht hat. Und das braucht eine Mannschaft wie wir. Wir müssen jetzt die Tore verteilen, aber das gelingt uns aktuell einfach nicht. Wir sind harmlos vor dem Tor. Und dann sagt er nochmal, wir sind nicht gut genug, es ist zu wenig, das muss man knallhart so sagen. 1 Punkt aus 3 Spielen, das tut richtig weh. Mhm. Tja, Jens, ich weiß jetzt auch nicht so richtig. Also, dass der Johnny Burkhardt da fehlt, ist ja jetzt auch keine Überraschung, aber über was wir natürlich mal sprechen sollten, ist das jetzt ein gutes Recht, das so deutlich anzusprechen oder steigt ihm vielleicht der persönliche Erfolg gerade ein bisschen über den Kopf und er stellt sich mit solchen Aussagen über die Mannschaft?
Ja, also man muss dazu vielleicht sagen, Amiri ist derjenige, der jetzt im Moment noch am zuverlässigsten trifft. Das heißt, so nach dem Motto, er trägt ja dazu bei, aber sie kriegen es eben nicht auf die anderen Schultern verteilt. Also wir haben im Moment, ansonsten bringen da vorne die restlichen Spieler irgendwie die Leistungen nicht. Mhm. Und das ist natürlich schon, das ist schon ein bisschen schwierig. Und auch gerade, wir haben ja vergangene Woche da relativ lang auch mit Jan Budde von den Hinterhofsängern über das Thema gesprochen. So, was ist jetzt da vorne mit Nelson Weiper, mit dem neuen Stürmer? Und ihm jetzt ja quasi indirekt die Qualität da vorne abzusprechen, einem 19-, 20-Jährigen, Das, ich finde, das kann man anders lösen. Mhm. Ich finde da, das ist wohl schon richtig, dass sie im Moment noch nicht so im Rhythmus sind. Das hätte man aber auch so sagen können und hätte da nicht direkt die Qualitätsfrage stellen müssen, aus meiner Sicht.
Ich finde das auch. Und ich finde es auch aus Vereinssicht schwierig, denn das Transferfenster ist jetzt geschlossen. Es ist klar, dass du jetzt eh nichts mehr machen kannst. Ich meine, wem nützen solche Aussagen zu sagen, der Kader ist zu schwach, wir sind nicht gut genug. Eigentlich, wir brauchen andere Spieler da vorne, die halt ein paar Tore machen. Und das ist eine ganz klare Kritik eigentlich an den Oberen. Und die bringt halt jetzt momentan einfach nicht viel. Also man könnte ja auch sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist. Burkhardt ist weg. Wir müssen jetzt einfach zusehen, dass wir uns da vorne mehr finden, im übertragenen wie auch im tatsächlichen Sinne, und müssen einfach zusehen, dass wir Tore machen und unsere Spiele gewinnen.
Ja.
Aber so, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwo in Mainz gut ankommt. Weder bei der Mannschaft noch irgendwie oben im Vorstand und sicherlich auch nicht beim Trainerteam.
Ja, absolut. Und es gab ja schon auch ein paar Einschränkungen jetzt für die 05er, das muss man ja auch einfach sagen. Also Paul Nebel, der ja im vergangenen Jahr so der Shootingstar auch in Mainz war, der hat im ersten Spiel eine rote Karte kassiert, war jetzt in den darauffolgenden beiden Bundesligaspielen nicht dabei. Dann der Rekordeinkauf Hollerbach hat sich direkt im ersten Spiel auch, ich glaube sogar noch in der ersten Halbzeit, verletzt. Und also das heißt, da fehlen ja auch zwei Stützen, und dann haben sie ja quasi erst mit Böwing nochmal einen weiteren Stürmer dazugeholt, als sie wussten, dass sie in der Conference League landen, dass sie sich gegen Trondheim überhaupt durchsetzen. Also, weißt du, so richtig gefunden hat sich diese Mannschaft auch noch nicht. Mhm. Und das hätte man ja auch einfach sagen können nach dem Motto, hey, wir sind im Moment noch nicht so weit, wir wissen das selbst, wir sind noch nicht auf dem Niveau, das wir zum Beispiel auch in der vergangenen Saison gezeigt haben, aber an der grundsätzlichen Qualität mangelt es uns eigentlich nicht. Lee auch noch im Moment auch verletzt, auch nicht dabei. Also sie haben da vorne auch schon viele Ausfälle irgendwie zu beklagen, und dann jetzt irgendwie zu sagen, ja, wir sind zu schlecht.
Und er bringt ja noch einen anderen Aspekt auf, denn er forderte ja auch im Interview, vielleicht müssen wir mal Abläufe trainieren, Aktionen zur Box, es fehlt der letzte Pass, das Spielverständnis. Also er gibt jetzt seinem Trainer hier sogar noch Ratschläge, was er doch mal trainieren könnte. Also auch das ist doch eher schwierig öffentlich, oder?
Ja, also wie du schon sagst, irgendwie klarer Seitenhieb in Richtung Bo Henriksen, und es ist schwierig, Nils. Wir sagen ja immer, Führungsspieler müssen auch den Mund aufmachen, wenn was nicht passt. Hm. Und wir sagen aber dann auch immer dazu, am liebsten erstmal intern.
Ja,
also genau. Erstmal, das ist ja die goldene Regel, interne vor externer Kommunikation. Und in dem Fall hätte ich mir das auch einfach gewünscht, dass er diese Themen erstmal intern lässt und sie intern anbringt. Und hör mal, wir haben hier Mitte September. Klar hast du jetzt als Mainz 05 nicht die Ergebnisse, die du dir möglicherweise erhofft hast. Aber ich sag mal so, zu Hause gegen Köln, in Wolfsburg und Leipzig, da musst du jetzt auch nicht zwangsläufig 9 Punkte einrechnen. Ja. Also gerade mit der Conference League und der Quali, dass das auch ein etwas holpriger Start für die 05er werden könnte, da konntest du ja fast von ausgehen.
Und man muss dann sicherlich auch aufpassen, denn solche Aussagen können natürlich auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft negativ beeinflussen. Und ob das dann dazu führt, dass man dann mehr, besser zusammenspielt und insgesamt besser performt, wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, genau deswegen versucht auch Bo Henriksen gerade noch so ein bisschen zu beschwichtigen. Er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, ich bin zufrieden mit der Mannschaft. Du musst positive Erlebnisse haben, dann läuft es auch besser. Das ist unser nächster Schritt, aber wir haben viele neue Spieler. Es dauert ein wenig und das ist okay, aber hoffentlich nicht zu lange.
Mhm.
Also klar, der macht noch ein bisschen low und das ist, glaube ich, auch richtig.
Ja, ich glaube, ich würde noch mal einen Bogen schlagen zu dem, was du vorhin gefragt hast, sozusagen, ob sich Amiri da ein bisschen über die Mannschaft stellt. Ja, ich sag mal so, ich glaube schon, dass er den Anspruch hat, mit Mainz den nächsten Schritt zu machen. Er ist jetzt Ende 20, er sieht das ja selbst, das wird er auch wissen, das kriegt er ja auch oft genug gesagt, dass er im Moment auch ja der stärkste Spieler auch im Mainzer Umfeld irgendwie ist. Jetzt ist Johnny Burkhardt auch noch weg, das bedeutet, er ist da so der alleinige Top-Spieler, den sie da ja auch irgendwie in ihren Reihen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt so ein bisschen das Gefühl hat, hurra, Mist, guck mal, das wird jetzt wieder hier so eine Saison, wo es um nichts geht. Zumindest in der Bundesliga, klar, Conference League, Pokal kannst du ja was reißen, aber in der Bundesliga, oh, vielleicht können wir irgendwie froh sein, dass wir irgendwie nicht absteigen oder irgendwie einen gesicherten Mittelfeldplatz, ist aber nicht mein Anspruch. Das kann man ja auch in gewisser Weise nachvollziehen, dass er sagt, ich hatte mir eigentlich gehofft, dass wir hier in Mainz Schritte machen, wie sie vielleicht die Eintracht in den vergangenen Jahren irgendwie so konsequent macht, wie sie auch der VfB Stuttgart dann in 2-3 Jahren sehr schnell gemacht hat. Und vielleicht sieht er da seine Fälle ein bisschen davon schwimmen.
Maybe. Ja, das kann
erklärt das alles, aber trotzdem, ich sehe es immer noch kritisch, dass er sich da öffentlich äußert nach dem dritten Spieltag in dieser Art und Weise.
Aber was soll die 05er denn jetzt aus der Krise führen, Jens? Was können sie tun?
Kommunikation, lieber Nils.
Oh, ho, 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 ho.
Wir haben doch in der vergangenen Woche auch sehr, sehr viel mit Jan Budde über das Thema Kommunikation bei Bo Henriksen gesprochen. Und er am Dienstag sind die Spieler dann zur ersten Training-Session nach dem Spiel gegen Leipzig dann auch mit einer Verspätung von 30 Minuten erst auf den Trainingsplatz gekommen, weil Bo Henriksen eine Besprechung noch abgehalten hat. Und er sagte dann mit so einem süffisanten Lächeln, als er wieder auf den Platz kam, "I love to hear myself talk." Also ich liebe es, mich reden zu hören. Und deswegen wären sie jetzt so spät. Ich glaube schon, dass Bo Henriksen sie mit seiner Art auch wieder rausholt. Und ich glaube auch, wenn jetzt Nebel und Hollerbach und Lee auch wieder zurück sind, dann werden die Mainzer da vorne auch wieder mehr Durchschlagskraft haben.
Wir hoffen das Beste und sind gespannt, wie es weitergeht bei den 05ern. Und machen mal den Switch, denn anders als die Mainzer sind die Dortmunder aktuell ziemlich in der Spur. Nach dem 3-3 gegen Pauli, dem 3-0 gegen Union und dem 2-0 in Heidenheim stehen die Dortmunder aktuell mit 7 Punkten auf Platz 2 der Tabelle. Und ich meine, wenn man ehrlich ist, gegen Pauli, das 3-3 war natürlich völlig vermeidbar. Da hätten sie ja auf jeden Fall 3 Punkte holen müssen. Aber die Geschichte wiederholt sich so ein bisschen. Gestern Abend in der Champions League gegen Juve war es ja ähnlich. Die Dortmunder führen in der Nachspielzeit mit 2 Toren 4-2 und schaffen es tatsächlich noch, dass Juve dann Ausgleich macht am Schluss. Was auch ärgerlich ist, denn wir wissen, gerade in diesem neuen Champions League Modus sind Siege einfach extrem wertvoll und können am Ende wirklich wichtig werden. Also diese 2 Punkte, die jetzt fehlen, über die ärgern sie sich möglicherweise noch. Und trotzdem muss man sagen, auch gestern haben sie natürlich alles in allem dann wieder ein gutes Spiel gemacht. Das heißt, es gibt aktuell nicht viel Schlechtes zu sagen über die Dortmunder. Also ich meine, abgesehen von ihrem Auswärtstrikot vielleicht. Die eigenen Fans haben es das grausamste Trikot der Liga genannt.
Ja.
Jens, du als ausgewiesener Modeexperte, wie gefällt dir dieser freche Mix aus Mausgrau und Neongelb?
Also ich habe direkt auch aus dem Freundeskreis ein bisschen Nachrichten bekommen. Das muss doch irgendjemand freigeben. Wie kann es überhaupt dazu kommen? Ja, es ist furchtbar hässlich. Also wenn irgendwie wir sonntags bei den Sonntagskickern so ein Trikot hätten, um halt irgendwie die Mannschaften zu verteilen, da hätte ich mich auch drüber aufgeregt. Also ich find's grausig. Kann man so nicht machen. Und mal wieder irgendwie so ein Zeichen auch dafür, dass Puma so mein am wenigsten liebster Ausrüster ist. Ich finde, die hauen öfter mal ordentlich. Die
sind sehr mutig,
daneben.
Muss man sagen.
Ja, aber irgendwie, also ohne jetzt irgendwie Werbung für alle anderen machen zu wollen, aber irgendwie Puma gefällt mir meistens nicht so gut.
Okay, aber wir möchten uns auch gar nicht lange mit Modefragen aufhalten. Was vielleicht noch ganz spannend war die letzten Tage, waren die Aussagen von Nationalstürmer Maximilian Bayer. Nach dem Spiel gegen Heidenheim hat er gesagt, unser Ziel ist, wir wollen Meister werden. Oben mitspielen über die ganze Saison, dann musst du hier auch 3 Punkte holen, das haben wir gemacht. Der ganze hintere Teil ist weniger wichtig, aber wir wollen Meister werden, Jens. Okay, was sagst du dazu?
Ja, also, dass sie das als Mannschaft sich vornehmen, möglichst jedes Spiel zu gewinnen, das kann ich mir vorstellen. Also gehst ja wahrscheinlich eher nicht in ein Spiel rein und sagst, ach du, heute mal nur eine 3-0-Klatsche, wäre doch okay. Wie das ja viele Leute machen, wenn sie zum FC Bayern fahren. Ich glaube schon, dass du als Borussia Dortmund auch versuchen musst, jedes Spiel zu gewinnen. Naja, jetzt und wenn du jedes Spiel gewinnst, dann wirst du deutscher Meister.
Ja, genau. Aber der feine Unterschied liegt eben auch hier wieder in der Kommunikation. Und ich glaube, es ist was ganz anderes zu sagen, wir wollen unsere Hausaufgaben machen und bestenfalls jedes Spiel gewinnen. Aber dieses Wort Meister in den Mund zu nehmen am dritten Spieltag und dann noch als ein Spieler von Borussia Dortmund, die sich nun in den letzten Jahren wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert haben im Meisterschaftsrennen, das finde ich nicht so besonders glücklich, um ehrlich zu sein.
Ja, Niko Kovac hat das ja dann nach dem Spiel auch perfekt eingeordnet. Er hat gesagt, irgendwie, wir hatten in der vergangenen Saison 25 Punkte Rückstand auf die Bayern. Wir müssen hier mal einfach, wie du schon gesagt hast, unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen hier einfach mal Spiele gewinnen. Und er sagte ja dann auch noch mit einem Lachen irgendwie, du hast es doch hier aufgeschrieben, Nils. Ich weiß nicht, ob er in der Halbzeitpause was getrunken hat, was ihm nicht ganz bekommen ist.
Ja,
das fand ich schon auch, fand ich eine coole Reaktion. Also ja. das hat er eingefangen, hat es auch mit einem Witz da nicht dem Bayern noch einen überbraten, sondern hat das halt irgendwie mit einem Witz rübergebracht. Ich fand es in Ordnung. Weißt du, wenn da so ein Jungspund irgendwie sagt, komm, wir wollen hier Meister werden, tendenziell ist da ja nichts gegen auszusetzen. Ich meine, ich habe es ja eben schon gesagt, als Borussia Dortmund musst du doch den Anspruch haben, möglichst bald die Bayern mal wieder da oben vom Thron zu stoßen. Das muss dein Anspruch sein. Was vielleicht halt so ein Thema ist, und das erinnert mich ein bisschen an Julian Nagelsmann. Weißt du, so diese Aussage, das könnte halt was sein, was sie in den kommenden Wochen immer mal wieder um die Ohren gehauen bekommen, wenn es eben mal nicht so läuft. Ja, und deswegen, dass er jetzt das da raushaut, das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber sie werden halt immer wieder an dieser Aussage von Maximilian Bayer gemessen. Und so war es ja bei Julian Nagelsmann genauso. Da verlierst du 2-0 in der Slowakei und dann heißt es ja, aber sie wollten doch eigentlich Weltmeister werden. Oder sie hatten ja schon gesagt, ja, es dauert jetzt nur 2 Jahre, bis wir Weltmeister sind. Was ist denn damit? Und so wird das jetzt beim BVB eben ganz genauso passieren. Also er hat jetzt quasi die Messlatte eben schon extrem hoch gelegt und das ist so das Problem, das ich damit sehe.
Es ist grundsätzlich eine interessante und spannende Frage, was ist da jetzt besser? Sollte man auch öffentlich solche ambitionierten Ziele formulieren oder hält man sich damit lieber zurück, macht das vielleicht nur intern oder würdest du auch intern als Kovac das Wort Meister nicht in den Mund nehmen? Wenn ich Kovac wäre, ich würde es nicht machen und würde einfach nur, so wie das beispielsweise ein Kompanie auch bei den Bayern macht, der sagt natürlich auch, klar wollen wir alle Titel, aber der redet ja nicht am dritten Spieltag vom Meister werden, sondern der sagt auch nur, das nächste Spiel ist wichtig und das klingt mittlerweile wie eine Phrase, aber ich glaube, du musst es einfach so machen im Profisport. Es gibt nichts geschenkt und man hat es ja gesehen, auch gegen Pauli, du musst einfach dich auf jedes Spiel voll konzentrieren und ich glaube, da so ein Ziel ins Auge zu fassen, was so weit weg ist, das bringt dir nicht viel. Und Kovac hat ja zu Recht gesagt, man sieht, dass der Junge erst 22 Jahre jung ist. Und er hat auch gesagt, ich werde ihm das wieder austreiben. Also Kovac sieht das definitiv ein bisschen mehr wie wir, dass es nicht viel Sinn hat, jetzt über die Meisterschaft zu reden. Und ich glaube auch, am Ende führt das im Zweifel nur zu mehr medialem Druck. Und vielleicht spielst du auch erstmal die ersten 10, 15 Spiele und dann kannst du immer noch gucken, ob du da oben mit dabei bist und in Anführungszeichen das Maul aufreißt oder hältst du dich dann lieber zurück.
Ja, ich glaube auch, das war jetzt eine einzelne Aussage eines Spielers. Das sollte man jetzt auch nicht überbewerten. Aber ich sehe es genauso wie du. Möglicherweise, auch gerade mit den Erfahrungen der vergangenen Jahre, wäre es klüger gewesen, sich auf dieses Terrain eben nicht zu begeben und das gar nicht erst in den Mund zu nehmen.
Das M-Wort, Jens, ja, das M-Wort ist doch Mentalität und Meister sollte man in Dortmund nicht sagen. Zumindest aktuell nicht.
Na, guck mal. Da haben wir es doch.
Ja. So, komm, 7 Punkte, Jens. 7 Punkte ist ein gutes Stichwort. Auch der FC Köln steht mit 7 Punkten da nach 3 Spielen. Und das war jetzt weniger erwartbar als bei den Dortmundern.
Das stimmt. Aber Stürmer Marius Bülter sagte nach dem Last-Minute-3:3 in Wolfsburg, die 7 Punkte haben wir nicht einfach so, sondern weil wir sie uns verdient haben, lieber Nils.
Ja, da würde ich auch nicht widersprechen.
Ja. Also ganz grundsätzlich hast du vollkommen recht, besonders das zweite Spiel, der Heimsieg gegen Freiburg, das war schon auch ein Statement-Sieg, wie man das so schön sagt, das 1-0 in Mainz im ersten Spiel der Saison, boah, das war schon ganz schön gurkig. Also da haben sie schon wirklich auch von der roten Karte der Mainzer dann auch profitiert und am Ende dann in der Nachspielzeit noch das Siegtor erzielt, aber... Hast du 7 Punkte, hast du 7 Punkte. So einfach ist das.
Ne? Genau. Und Es ist ja ganz interessant, wenn man mal so ein bisschen den Vergleich anstellt zwischen Köln und Hamburg, denn die haben ja beide relativ viel am Kader auch gemacht jetzt nach der Aufstiegssaison. Und du hast es doch jetzt mal rausgesucht, Jens. Du hast noch mal ein paar Namen hier zusammengeschrieben.
Genau, also die Kölner haben, also beide Mannschaften, die Kölner als auch der HSV, sie haben beide doch einige Stammspieler verloren. Bei den Rheinländern waren es Max Finkgräfe, der zum Beispiel zu RB Leipzig gegangen ist. Tim Lemperle ist jetzt in Hoffenheim. Damien Downs spielt in Southampton. Da haben sie auch nochmal ordentlich Kohle für bekommen. Aus, ich glaube, irgendwie 6-8 Millionen waren das. Und sie haben mit Ljubicic noch einen Stammspieler verloren. Beim HSV war es so ähnlich. Die haben nahezu die komplette Achse ausgetauscht der Aufstiegsmannschaft. Schonlau, den Innenverteidiger, verloren. Ludovic Reis, den Mittelfeldspieler. Davy Selke spielt mittlerweile in der Türkei. Und was jetzt nicht unbedingt, also er wurde nicht verkauft, aber sie haben natürlich auch den Torhüter, Heuer Fernandes, so heißt er, den haben sie natürlich auch dahingehend ein bisschen geschwätzt, dass sie unbedingt ja auch Perez von den Bayern da noch als mögliche Nummer eins noch dazu geholt haben. Auch nicht unbedingt ein Vertrauensbeweis dann in die Richtung Heuer Fernandes. Ja. Also von daher, die haben schon ihre komplette Achse geschwächt und wir haben schon öfter darüber gesprochen, wie wichtig das ist. Und die Kölner haben dann vor allen Dingen auch Spieler dazugeholt, die entweder schon Bundesliga-Erfahrungen haben oder zumindest auch Erfahrungen hier in Deutschland gesammelt haben und hatten die Mannschaft auch schon relativ früh zusammen. Was ich jetzt heute auch nochmal nachgeschaut habe, der FC Köln hat insgesamt 25 Millionen für neue Spieler ausgegeben. Das ist schon auch ein Wert. Damit sind sie quasi in der oberen Tabellenhälfte in der Bundesliga. Also zum Vergleich, ja, Werder hat 10 ausgegeben, nur mal so. Und das ist schon bemerkenswert. Jetzt wissen wir natürlich beim FC Köln, dass sie in den vergangenen Jahren auch diesen Transferstopp hatten, dass sie eben da auch für anderthalb Jahre keine Spieler kaufen konnten. Da scheint sich ein bisschen was angesammelt zu haben. Dann haben sie eben auch Spieler verkauft. Aber sie waren schon aktiv. Also sie haben schon auch gesehen, wir müssen in diesen Kader was rein investieren und müssen eben gucken, dass wir Spieler dazu holen, wie Johansson, der aus Düsseldorf kam, Ragnar Ache, Top-Stürmer aus Kaiserslautern, der jetzt auch in Köln schon wieder gut funktioniert, und eben auch Marius Bülter, der ursprünglich mal, also der hat in Schalke länger gespielt und kam jetzt aus Hoffenheim. Also sie haben schon relativ früh ihre Mannschaft zusammen gehabt und haben sie auch mit erfahrenen Spielern dann ergänzt, und die Hamburger haben relativ lang gewartet, bis sie ihre Mannschaft zusammen hatten, und da ist schon ein deutlicher Unterschied auch in der Transferpolitik oder in der Transferstrategie zu sehen zwischen den beiden Clubs.
Und der FC hat ja auch noch einen neuen Trainer verpflichtet, und das muss man ja auch sagen, spannender Typ. Man hat so von außen das Gefühl, der passt ganz gut nach Köln, ne? So von seiner Art und mit seinem Enthusiasmus auch, und man sieht ihn ja sogar im Trikot an der Seitenlinie stehen, was wir nicht so oft sehen in der Bundesliga. Was will er uns denn damit sagen?
Tja, lieber Nils.
Ich habe keinen Anzug, aber ich
hatte okay. Ja einen. Nee, sowas wie, also es gibt für mich so zwei Lesarten. Also so aus Richtung der Fans, guck mal, genauso wie ihr komme ich hier ins Stadion und habe ein Trikot an, weil ich auch Fan von diesem Team, von dieser Mannschaft, von dieser Stadt bin. Also ich identifiziere mich mit euch auf den Rängen und gleichzeitig ich identifiziere mich auch mit euch auf dem Rasen. Also auch wir sind eine Einheit. Also im Prinzip sind wir hier alle in Köln eine Einheit. Und ich, wir sagen ja so oft, ja, der Trainer ist die wichtigste Person in einem Club, so die Strategie und so weiter und so. Also alles ist so an ihm ausgerichtet. Und er bringt sich durch dieses Trikot im Prinzip auf eine Ebene mit den Fans, aber auch mit der Mannschaft. Also er symbolisiert dadurch extrem, ich bin Teil dieser Geschichte, die wir hier jetzt gemeinsam haben. Das ist schon ein schlauen Move.
Einer von uns, ne? Quasi. Ja. Macht er schon ganz schlau, finde ich auch.
Ja, und ich meine, man muss ja mal nur in die jüngere Vergangenheit der Kölner zurückblicken. Da gab es ja den Typen Steffen Baumgart, der auch im Dezember noch mit seiner Schiebermütze und im T-Shirt da irgendwie an der Seitenlinie rumgehetzt ist und damit halt auch gezeigt hat, hey, ich arbeite hier mit euch, ihr Mannschaft, ne? Also ich bin hier ein Arbeiter an der Seitenlinie. Ich bin zu 100% hier, um euch zu helfen und so weiter. Davon ist ja auch viel Symbolkraft ausgegangen und es war ja auch erfolgreich. Ich meine, er hat die Kölner auch immerhin in den Europacup geführt und man hat halt schon das Gefühl, so dieser, hier, ich verstehe, wofür der FC steht. Ich weiß, was wir hier gemeinsam erreichen können und ich bin einer von euch. Das hilft, glaube ich.
So. Er geht andere Wege und das macht er auch auf andere Art und Weise. Denn was wirklich auch interessant ist, dass er sagt, er braucht keine Stammformation. Er will lieber für jeden Gegner das passende Match, die passende Elf da aufbieten. Und jetzt gab es eigentlich auch in 4 Spielen, kann man sagen, 4 unterschiedliche taktische Formationen. Und er sagt wörtlich, es wird keine dauerhafte Stammelf geben, sondern immer nur eine Startelf, die sich je nach Bedarf und der persönlichen Verfassung einzelner Spieler verändert. Spannend, ne? Also erstmal, hältst du das für ein erfolgsversprechendes Modell? Und was denkt man da als Spieler vielleicht auch vom FC?
Also ich möchte den großen Philosophen Uli Hoeneß zitieren, der ja auch im Doppelpass vor 10 Tagen gesagt hat, nein, also eine Mannschaft, die muss eine Formation haben und die muss sich einspielen und nur dann ist man erfolgreich. So ungefähr hat er es gesagt. Kwasniok straft ihn jetzt ein bisschen Lügen. Ich finde es schlau, weil, also ich muss andersrum anfangen. Das ist, glaube ich, für die Mannschaft schon auch eine Herausforderung. Weil du musst natürlich auch immer wieder in der Lage sein, diese neuen Formationen mit Leben zu füllen. Also einfach nur irgendwie an die Taktiktafel eine Formation zu schreiben, das reicht ja nicht. Also das heißt, du musst ja schon auch inhaltlich so viel mit dem Team arbeiten, dass die dann immer wieder wissen, was ihre Rollen in diesem System dann sind. Das ist mal das eine. Aber fürs Team selbst finde ich das nicht uninteressant, weil du natürlich nie weißt, oh, vielleicht auch so als Ersatzspieler, wenn du mal 2 Spiele nicht gemacht hast oder sowas. Aber wenn ich jetzt mich richtig reinhänge, dann bin ich kommende Woche wieder eine Option, weil dann brauchen wir wieder andere Stärken, die wir im Team haben und so weiter. Also er hält halt dadurch vielleicht die Spieler ganz gut bei Laune, die jetzt vielleicht auch nicht so viel Einsatzzeiten bekommen. Was meinst du? Was sagt das in Richtung der Mannschaft sozusagen, ne?
Den Gedanken kann ich gut nachvollziehen, dass gerade die Spieler, die jetzt möglicherweise sonst nicht immer zur ersten Elf gehört hätten, davon sich motivieren lassen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, die Spieler, die dann eher sich selber in der ersten Elf sehen, könnte das natürlich auch ein bisschen verstimmen und ja, die sagen, absolut. Ja super, jetzt muss ich hier quasi jede Woche um meinen Platz kämpfen, aber so sollte es ja im Prinzip auch sein, denn im Normalfall empfiehlt man sich ja immer über das Training und ich glaube schon, dass er einfach damit dafür sorgt, dass alle rennen und einfach auch sich reinschmeißen und das kann jetzt nicht so schlecht sein und zu sagen, okay Freunde, hier sind quasi alle gleich und das macht er ja genau mit seinem Trikot auch und das eben auch mit dieser Aussage, hier steht keiner über dem anderen, Herr Amiri, dann kann das durchaus erfolgsversprechend sein. Also ich finde das eine ganz gute Herangehensweise. Und auch das erinnert ja wieder so ein bisschen an Nagelsmann, der ja auch sagt, dass die aktuelle Form da maßgeblich ist. Und trotzdem, weil ich es neulich erst gelesen habe, ich weiß nicht mehr, welcher Experte es war, hat ja Nagelsmann auch kritisiert, so nach dem Motto, es war noch nie so einfach, in die Nationalmannschaft zu kommen, weil du gefühlt nur 3 gute Spiele machen musst. Und dann hast du halt eine gute aktuelle Form und dann bist du irgendwie im Team, ne? Das ist so ein bisschen die Kehrseite.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob das viel über Nagelsmann aussagt oder eher darüber, was wir mittlerweile für ein Spielermaterial hier in Deutschland haben. Also, dass wir eben vielleicht auch nicht diese Vielzahl an Top-Spielern haben, die jetzt die deutschen Farben auch vertreten könnten. Von daher weiß ich nicht so ganz genau. Ich glaube, auch da ist es wieder eine Sache der Kommunikation. Weißt du, was du eben gesagt hast? Im Prinzip, wenn sich da die Spieler abgeholt fühlen und zu jeder Zeit auch wissen, warum spiele ich auch nicht. Und ich glaube auch in diesen Formationswechseln wird es immer Spieler geben, die immer spielen. Ja, ja, also genau. Diese Achse und so weiter, das weiß er ja selbst, dass er die braucht und so weiter. Er wechselt ja auch jetzt nicht jedes Mal den Torwart aus oder die Innenverteidigung oder sowas. Also ich glaube schon, dass es Spieler auch gibt, die dort gesetzt sind. Aber ansonsten ist es schon auch eine Sache der Kommunikation, dass du eben ganz klar sagst, warum spiele ich nicht? Und wenn diese Kommunikation gelungen ist und funktioniert, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Und er wirkt zumindest, also ich habe ihn jetzt noch nicht persönlich erlebt, er wirkt schon auch als kommunikationsstarker Trainer. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn du die Leute da oder die Spieler da mitnimmst, dass es funktionieren kann.
Mhm. Und weil wir den HSV schon angesprochen haben, lass uns da noch mal ganz kurz hinschauen, denn ja, die Hamburger hatten jetzt einen nicht so schönen letzten Spieltag mit dem 0-5 bei den Bayern. Und Sportvorstand Stefan Kunz bittet um Geduld. Er sagt, wir waren 7 Jahre in der zweiten Liga. Geduld heißt nicht, wir brauchen Geduld bis nächste Woche, sondern bis April, Mai. Ja, hat man denn so viel Geduld in Hamburg?
Das wäre mir neu. Ich weiß auch nicht, für was das gilt. Also gilt das oder heißt das, okay, bis April, Mai schauen wir nicht auf den Trainer, wenn es so weiterläuft? Oder also in welche Richtung er da Geduld einfordert? Ich glaube, er will uns halt damit einfach nur sagen, wenn wir diese Saison nicht absteigen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Jetzt im Moment ist klar, ist das jetzt im Moment nicht cool, aber wir können den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schaffen. Also habt Geduld mit uns. Ich glaube, das kann nur das Ziel für den HSV in diesem Jahr sein. Sie dürfen nicht absteigen und deswegen guckt er auch schon so weit Richtung April, Mai. Da wird abgerechnet.
Aber wie hast du das Spiel gegen die Bayern gesehen? Also es waren ja nun auch viele Jungspunde bei den Hamburgern da auf dem Platz und man kann ja schon die Frage stellen, ist das jetzt das richtige Spiel, um so einen Vucevic oder den Fabio Vieira, ne, den sie ja noch von Arsenal ausgeliehen haben, da jetzt reinzuwerfen in so ein Spiel?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das, wir haben ja vorhin auch schon mal ganz kurz gesagt, die kamen auch eben erst relativ spät dazu. Also die haben nicht viel mit der Mannschaft trainiert, also auch so richtig, so eingegroovt waren sie auch noch nicht. Das hat man auch gemerkt. Es ist immer so ein schwieriges Thema, Nils, wie man auch das Spiel gegen die Bayern sieht. Also ist das quasi sowieso so eine Art Bonusspiel, weil du weißt, du verlierst das als HSV sowieso. Wenn es nicht zweistellig ist, ist gut. Ich würde halt sagen, wenn du halt die Spieler holst und du Vertrauen in diese Spieler hast und du das Gefühl hast, sie helfen dir von Anfang an weiter, dann musst du sie auch von Anfang an spielen lassen.
Ja. Also. Und ähnlich sieht's ja auch Kunz. Der hat ja eigentlich die Personalentscheidung gelobt. Der meinte, Merlin hat den Mut gehabt, mit einer Mannschaft mit vielen jungen Spielern zu spielen. Wir wollen aktiv verteidigen, haben das in der ersten Halbzeit gar nicht gut hinbekommen. Mhm. In der zweiten Halbzeit hat es eine Idee besser ausgesehen. Also dann hat auf jeden Fall der Trainer die Rückendeckung von oben schon mal. Und ich glaube, das ist auch richtig.
Ja, ich glaube das auch. Mittelfeldspieler Nikolai Remberg, der hatte einen besonderen Blick auch auf das Spiel gegen die Bayern. Er sprach hinterher sogar davon, dass der HSV stolz sein könnte auf die gezeigte Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit. Wir sind mit einer besseren Energie rausgekommen, deswegen muss ich ja aus dem Spiel auch etwas Positives nehmen und bin trotzdem stolz, dass wir bis zum Ende Gas gegeben haben. Und auch, wenn wir die erste Halbzeit einfach verpennt haben. Und er sagte auch, wie wir dann aus der Pause rausgekommen sind und dann auch 2-3 Mal gut auf die Kette zugedribbelt sind und wir ein paar Chancen kreiert haben. Ich glaube, wenn du aus den Chancen was machst, dann kannst du hier auch was mitnehmen. Lieber Nils, wie ging es dir denn, als du das Spiel gesehen hast? Hast du in der zweiten Halbzeit noch gezittert vor dem HSV? Hast du Angst gehabt, dass der HSV möglicherweise mit den 2-3 Halbchancen nochmal zurück ins Spiel kommt?
Also man kann ihm ja nicht widersprechen. Wenn der HSV 5 Tore weniger bekommen hätte und 5 mehr geschossen hätte, wäre das ein richtig geiles Spiel für die Hamburger gewesen. Ja, also ich meine, ich finde es ja völlig okay, auch nach so einem Spiel sich nicht selber dann völlig klein zu machen, sondern auch das Positive ein bisschen rauszustreichen. Hier hat er vielleicht das Positive etwas zu fett unterstrichen und dass sie dann mal auf die Kette zugetrippelt sind, okay. Ja. Die Bayern hätten aber auch locker noch das eine oder andere Tor mehr machen können. Also am Ende musste als HSV dann eigentlich schon froh sein, dass es dann nur 0-5 ausgeht. Ja. Oh, aber wie gesagt, auch in dem Falle ist okay. Also ich finde es auch gut, das Positive mitzunehmen. Aber ich hoffe, dass das jetzt nicht völlige Verblendung ist, denn so geil waren sie jetzt nicht.
Ja, genau. Das ist natürlich die Gefahr, die da besteht. Sehe ich genauso wie du, man muss das Positive aus solchen Spielen rausholen, aber du kannst jetzt nicht sagen, ja, also wir haben ja in der zweiten Halbzeit bei den Bayern ein gutes Spiel gemacht. Ja. Weil du hast ja auch gemerkt, und deswegen habe ich auch irgendwann, glaube ich, in der 60. oder 70. ausgeschaltet, dass die Bayern halt also drei Gänge runtergeschaltet haben.
Ja, ja, genau.
So, du, und das ist ja auch verständlich und das kann man ja, also das ist ja überhaupt kein Thema. Ne? Du führst nach 29 Minuten 4-0. Hm. Und du hast unter der Woche ein sehr, sehr, sehr interessantes und schwieriges Spiel, wahrscheinlich gegen den FC Chelsea. Du hast ja schon auch gesehen, dass Vincent Kompany so ein paar Sachen probiert. Er hat dann Nicholas Jackson vorne rein und auch wirklich als Sturmspitze aufgeboten und hat dann Harry Kane ein bisschen hinten dran auf die Zehen gezogen, einfach mal um zu gucken. Er hat den jungen Lennart Kahl relativ früh auch eingewechselt. Also du hast schon gesehen, die Bayern gehen jetzt nicht mehr mit 100% an diese Sache ran, sondern sie probieren auch ein bisschen was. Ja. Und dann hinterher zu sagen, ja, also die zweite Halbzeit, die war ja eigentlich ganz okay, aber doch nur, weil der FC Bayern dich gelassen hat, dass sie ganz okay ist. Ja. Also klar kann man den Bayern in den vergangenen Wochen noch immer mal wieder vorwerfen, dass sie eben die Spiele nicht zu Ende gespielt haben. Siehe wie in Wiesbaden, siehe Augsburg. Die Hamburger, ja, haben das ja ähnlich erlebt, aber sie konnten da halt noch nicht mal ein Tor erzielen.
Aber wenn wir schon bei den Bayern sind jetzt, wir haben ja on air noch gar nicht drüber gesprochen, da war ja auch ein bisschen was los in den letzten Tagen. Der Rauch ist jetzt mittlerweile schon so ein bisschen verflogen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es unter der Oberfläche trotzdem noch ein bisschen brodelt. Denn wer es nicht mitbekommen hat, du hast es vorhin ja schon angesprochen, Uli Hoeneß war beim TV-Stammtisch Doppelpass zu Gast. Und hat wieder kräftig Schlagzeilen produziert. Er sagte unter anderem über die Zusammenarbeit mit Max Eberl. So ein harter Job führt dazu, dass man Auseinandersetzungen und andere Meinungen hat. Karl-Heinz und ich haben uns gestritten wie die Besenbinder, aber wenn die Tür hinter uns zuging, war das wieder okay. Max ist da ziemlich empfindlich. Ja. Rums, würde die Bild-Zeitung jetzt dahinter schreiben. Ja. Was sagst du dazu? Vielleicht erstmal inhaltlich. Wie bewertest du diese Aussage inhaltlich?
Also ich glaube, er hat inhaltlich bis zu dem letzten Satz, da sprechen wir gleich ja nochmal drüber, bis zu dem letzten Satz hat er ja recht. Ich glaube, du brauchst in den Vereinen unterschiedliche Meinungen. Du brauchst auch die Reibung, um das Beste für den Verein rauszuholen. Ich glaube, das ist nicht nur beim FC Bayern so, sondern genauso beim SV Werder Bremen oder beim Mainz 05 oder bei Borussia Dortmund. So dieser allerletzte Seitenhieb gegenüber Max Eberl, er ist da ziemlich empfindlich. Das bedeutet ja, also so richtig mit ihm über Fußball streiten oder diskutieren, das kann man mit ihm nicht, weil er da eher empfindlich reagiert. Das ist natürlich eine Aussage, die hat Substanz, sagen wir mal.
Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Hoeneß wettert dann da wahrscheinlich ein bisschen rum in seiner ja doch manchmal leicht cholerischen Art und Max findet es halt nicht geil und dann ist er halt der Empfindliche, ne?
Ja, also möglicherweise.
Ich weiß auch nicht, ich finde das ehrlich gesagt wirklich wieder schwierig, also wenn du Max Eberl bist, hast du das wahrscheinlich gelesen oder gehört und denkst dir innerlich nur, meine Güte, was macht der da jetzt wieder für ein Fass auf, und es ist ja auch klar, dass das wieder Thema wird und dass Eberl danach gefragt wird und was bedeutet das jetzt und überhaupt, und er hat ja auch dann auf der PK vor dem HSV-Spiel Stellung bezogen, Max Eberl, und er sagte, ich bin der hier einen guten Job machen möchte. Ich habe vor 18 Monaten angefangen, das war definitiv keine einfache Situation. Für mich ist das immer das Allerwichtigste. Wir reden ja von empfindlich. Bei empfindlich müssen wir erstmal das Wort definieren. Empfinden heißt fühlen, für etwas bereit sein, für etwas zu kämpfen. Wenn du nicht fühlst, wenn du nur einen Job machst, wenn man das will, dann ist das sehr kalt. Ich glaube, die ganze Welt und unsere Gesellschaft sind sehr kalt und rücksichtslos. Gerade wenn wir von Menschen sprechen, die Dinge in einer großen Welt entscheiden, dann sind das Menschen, die sehr rücksichtslos, sehr egoistisch sind. Und für mich geht es halt um Fühlen, weil ich das, was ich tue, mit Leidenschaft tue, dafür brenne. Das ist ganz nett gesagt und trotzdem, ich will jetzt gar nicht einen auf Besserwisser machen, aber ich fürchte, Max Eberl verwechselt hier empfindlich und empfindsam. Mhm. Denn das hat ja beides was mit Fühlen zu tun. Aber wenn man empfindlich ist, bedeutet das eher, dass man anfällig oder reizbar ist gegenüber äußeren Einflüssen und das führt dann zu starken Reaktionen. Empfindsam hingegen hat ja was mit Einfühlungsvermögen und Mitgefühl zu tun. Und ich glaube, Hoeneß meint eher das Erste und Eberl meint er das Zweite, wenn er da ausführt. Aber es war trotzdem interessant, ihn dabei zu beobachten. Er wird ja nun ganz deutlich auf Uli Hoeneß angesprochen und er hat ja dann schon eine Weile geredet, hat aber den Namen Uli Hoeneß nicht einmal dabei erwähnt.
Ja, stell dir mal vor, er hätte jetzt empfindlich reagiert, dann hätte sich Uli Hoeneß ja auch direkt bestätigt gefühlt. Also ich glaube, da hat er sich vorher auch ein paar Gedanken gemacht drüber, dass er wirkt garantiert ja oft sehr spontan und wir haben ihn ja auch schon oft gelobt für seine Reaktionen auch auf Fragen und so weiter, hier Max Eberl. Aber hier hat er sich vorher wirklich was überlegt, wie er darauf eingehen kann, ohne dann wieder zu empfindlich zu sein und zu sagen,
Es ist für ihn halt auch super undankbar. Ich meine, was willst du machen, wenn dich quasi dein Vorgesetzter öffentlich da so darstellt? Du kannst deinem Vorgesetzten öffentlich nicht klar widersprechen. Also ich glaube, es wäre schwierig gewesen zu sagen, nein, Uli Hoeneß hat Unrecht, ich bin nicht empfindlich.
Ja.
Es wäre auch anderweitig schwierig geworden, einfach da zurückzukeilen, so nach dem Motto, der ist doch auch empfindlich oder ne, keine Ahnung. Also das ist ja schwierig, weil das natürlich ein völlig ungleicher Kampf ist, weil Hoeneß natürlich über allen thront da beim FC Bayern und Max Eberl muss gefühlt einfach immer wieder die Kohlen aus dem Feuer holen und jeden Brand löschen, den Uli Hoeneß da legt.
Ja, ich finde schon, es hätte möglicherweise einen Weg gegeben, aber das wäre dann auch so vielleicht gewesen, ja, jetzt verteidigt er sich da, aber du hättest ja schon betonen können, dass es auch gerade so gemeinsam mit auch Christoph Freund und Vinny Company und so weiter und mit den anderen Funktionären im Verein natürlich viele Diskussionen auch um neue Spieler, um die Ausrichtung des Vereins und so weiter auch gibt. Also ich finde schon, dass du da auch nochmal hättest betonen können, also natürlich wird bei uns diskutiert und natürlich ist es dann auch mal so, dass dann eine Person mal sagt, ey, nee, das finde ich jetzt blöd oder da auch mal irgendwie eingeschnappt ist, weil er sich vielleicht nicht gehört fühlt oder was weiß ich. Ne? Also das gehört ja auch in so einer Diskussionsrunde auch mal dazu, dass man zwischendrin auch mal sagt, nee, sehe ich anders. Ja, also ich finde schon, dass man da auch noch mal inhaltlich drauf hätte antworten können. Aber, und da kommt ein großes Aber, das hätte das Ganze ja jetzt immer weiter befeuert. Und von daher, er hat es jetzt einfach auf der persönlichen Ebene gelassen, hat es runtergeschluckt, hat, wie gesagt, da nicht nochmal den Namen Uli Hoeneß genannt und hofft wohl damit, dass das Thema erledigt ist.
Ja? Und im besten Falle ist es das auch. Vielleicht gibt es ja heute Abend dann wieder schöne sportliche Schlagzeilen. Du hast schon gesagt, gegen Chelsea geht es heute und das ist natürlich gleich mal ein Kracher-Duell in der Champions League für die Bayern. Was ist deine Prognose, Jens? Gib mal einen Tipp ab.
Also ich glaube, die Bayern werden heute das erste Mal an ihre Grenzen kommen. Ich glaube aber auch, dass der FC Chelsea noch nicht so richtig drin ist. Also auch die hatten ja, wie jedes Jahr eigentlich, ein paar Neuzugänge. Cole Palmer, Spielmacher, ist auch nur eingewechselt worden jetzt im vergangenen Ligaspiel. Also ich glaube, so richtig gefunden haben die sich auch noch nicht. Aber was der FC Chelsea halt mitbringt, sie bringen auf jeden Fall viel Energie mit. Viel Geschwindigkeit, viel Wille, normalerweise. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das heute wird.
Also ich glaube, in München, ne?
In München, genau. Das ist natürlich immer nochmal so ein Ding. Das ist nochmal was anderes, als wenn es an der Stamford Bridge gewesen wäre. Aber wenn Chelsea das auf den Platz bringt, womit sie ja letztendlich dann auch im vergangenen Jahr die Champions League erreicht haben, nämlich genau eben diese Energie, dieses Athletische auch im Spiel, dann könnte das auch interessant werden, weil ja, so das ein oder andere Mal hat sie ja dann schon auch ein bisschen gewackelt, die Bayern-Abwehr. Und wenn da die schnellen Spieler von Chelsea kommen,
ja. Ich hab Bock. Ich freue mich schon total drauf, heute einen richtig gemütlichen Abend auf der Couch zu haben und mich bei der Champions League ein bisschen weiter auszukurieren. Und ich hoffe, die Bayern streichen ein bisschen Balsam auf meine Seele.
Ja, aber Nils, wir haben ja vorher das gar nicht angesprochen, aber die Folge hast du sehr tapfer hinter dich gebracht, muss ich sagen. Danke, trotz deiner Krankheit, vielen Dank, dass du dabei warst.
Immer gerne, Jens, weißt du doch. Nächste Woche hören wir uns wahrscheinlich nicht, denn wir sind viel unterwegs, dann also eine Woche später wieder. Aber wir sind jetzt schon top motiviert und gespannt, was es gibt. Und ja, bis dahin würde ich sagen, ja, macht's doch wie Max Eberl. Bleibt streitbar, bleibt empfindsam, nicht empfindlich und bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens, schalalala.